Freiheit.
Ja, das war dann noch der gute Checkpoint mit Bilderbuch. Und bei einem Checkpoint sind wir jetzt auch angekommen, denn unser Special Local Artist Andy Susemil ist tatsächlich jetzt da. Sag mal hallo. Traum. So, da sind wir. Und dann können wir direkt mal in das Interview starten. So, jetzt ja. Erstens mal, Andy, wir sind ja hier bei Radio Free FM, ein relativ lokaler Sender. Hast du denn überhaupt was mit Ulm zu tun?
Ja, ich wohne hier.
Na, das ist doch schon mal was.
Ich wohne hier und ich habe mich gerade durch den Schnee gekämpft.
Ja, ja. Also, du hast also auch die gleichen Probleme wie alle anderen Ulmer gerade.
Genau, genau. Darüber hinaus habe ich ein schönes Feld irgendwie so vorm Haus und heute hat es zum Schneien aufgehört und dann hat der Rettungshubschrauber gelandet.
Okay.
Da habe ich natürlich einen schönen Artificial Schneefall gehabt.
Okay.
Heute.
Wuff.
War ich nicht schlecht.
Also sogar schon erste Probleme heute gehabt. Können wir was gleich über den News-Ticker rausgeben? Ich hoffe, alles ist gut gegangen, wenn der Rettung.
Ja, also die landen gefährlich oft in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht. Irgendwie so.
Na gut, vielleicht hat es mit dem
Rettung nicht so zu tun. Besonders gut, aber ich drücke die Daumen, wem auch immer, dass es gut gegangen ist. Gut.
Du wohnst in Ulm. Soweit ich weiß, du bist auch geboren in Ulm, oder?
Genau.
Ja. Aber in den letzten Jahren warst du nicht immer in Ulm, du warst auch in den Staaten?
Ja, ich war ziemlich viel unterwegs und habe von Anfang der 90er bis Anfang der 2000er um die 12 Jahre lang in Los Angeles gelebt. Mhm. Und habe mich da versucht, in der Musikszene durchzuschlagen.
Ja. Okay. Ja, du hast gesagt, du hast in Los Angeles gelebt. Ja. Was ist dir lieber, Los Angeles oder Ulm? Die böse, böse Fangfrage. oder wo siehst du die größten Vorteile?
Das ist ja auch ziemlich ähnlich.
Ja, ja, also beide haben Wasser.
Wenn ich jetzt hier so gerade aus dem Fenster rausgucke, dann würde ich eigentlich schon Richtung L.A. tendieren. allerdings ist da mittlerweile wirklich so überbevölkerungsmäßig ganz schön was los. Mhm. Also zu meiner Zeit war es schon wirklich heftig. Also der 405 Freeway, der ist umgangssprachlich nur The Parking Lot genannt worden. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie es da aussieht. Und es ist wirklich noch schlimmer geworden. Und ich habe es leider nicht geschafft dieses Jahr zur NAMM Show, aber ich möchte auf alle Fälle dieses Jahr mal rüber und mal gucken, wie es da aussieht. Ich habe, wie gesagt, viele Freunde und aber es ist mir beides lieb. Es hat beides seine Reize.
Aber bummeln also doch lieber hier in Ulm. Gemütlich die Hirschstraße entlanglaufen.
Ja, ja. Ich bin mittlerweile mehr so der Natur-Wald-Typ irgendwie.
Ah, aber okay. Gut.
So ab und zu mal in Ulm rum ist auch okay.
Ja, der Natur-Typ, aber in den Folk-Metal bist du noch nicht abgedriftet dadurch.
Was, in den Folk-Metal?
Ja, in den Folk-Metal oder ich weiß nicht, was es sonst anscheinend noch gibt. Irgendwelche Naturklänge in die Musik mit eingebaut?
Folk-Metal, kannte ich bis jetzt noch nicht, aber vielleicht haben wir hier jetzt gerade wirklich ein neues Musikgenre ersonnen.
Da könnte ich gleich wieder mein Album-Tipp raushauen.
Folk-Metal, wenn wir hier nachher nach Hause gehen, muss ich es gleich mal probieren.
Ja, da hörst du dir das neue Album von Idle Hands an.
Idle Hands.
Ja, okay. Klingt so ein bisschen wie Iron Maiden, aber eben so ein bisschen, als wären sie Mittelalter gewesen, nur halt mit elektronischer Gitarre. Aber darum soll es gar nicht gehen. Der Musiktipp von heute bist natürlich du.
Ja. Yeah.
Und vielleicht kommen wir für die wenigen Leute, die dich nicht kennen. Vielleicht sollten wir noch sagen, wie du eigentlich in die Musikszene reingekommen bist.
Wie bin ich in die Musikszene reingekommen? Ja, also wie gesagt, aufgewachsen in Ulm, bin ich da in mehreren Bands, die wahrscheinlich kein Mensch mehr kennen. Unter anderem Dust, Headhunter und dann habe ich eine Band gehabt, die hieß Messina. Wir haben da einen relativ starken Eindruck in der Szene hinterlassen, weil wir haben relativ viel geprobt und haben dann so ein Showcase gemacht im damaligen Westside, also das heutige Rockside. Und ich kann es daran messen, dass so circa 7, 8 Bands so geklungen haben wie wir damals. Dann von Messina bin ich dann zu Sinner, so eine Stuttgarter Band, die war dann überregional bekannt. Und von Sinner bin ich dann, wie gesagt, zu UDO.
Und du hast schon gesagt, das ist auch schon ein bisschen länger her, denke ich mal, ne? Also nicht erst die letzten 5 Jahre, dass du Musik machst. Und du hast auch schon mit sehr, sehr vielen großen Bands zusammengearbeitet. Was war da so, ich sag mal, das vielleicht inspirierendste oder auch die beste Zusammenarbeit mit welcher bekannten großen Band?
Mit welcher bekannten großen Band? Also was heißt jetzt Bands? Ich meine, ich habe mit vielen Künstlern zusammengearbeitet.
Oder Künstlern, ja.
In L.A. Richie Kotzen war eine coole Nummer, weil er natürlich auch ein fantastischer Gitarrist und Sänger war. Und Also David Rees, der Sänger, der bei Accept war, fantastische Stimme, mit dem habe ich 3 Alben produziert. Mhm. Aber was wirklich am coolsten war, fand ich, war die Session mit Eddie Kramer. Irgendwie. Der hat mich mal als Gitarrist eingekauft und Eddie Kramer war der Produzent, der Jimi Hendrix produziert hat. Okay. Also schon ein etwas älterer Herr. Mhm. Und die Leute, die an der Session, das ist eine kleine Anekdote, die Leute, die an der Session beteiligt waren, die haben sich so überschlagen, irgendwie gesagt, ja, das wäre doch wichtig und so. Und Eddie meinte dann, Jungs, wisst ihr, was wichtig ist? Und er hebt einen Finger und furzt einfach. Und das fand ich eigentlich, also das fand ich schon eine relative Weisheit, die er da irgendwie an den Tisch gebracht hat.
Okay, und du hast ja vorhin so ein bisschen deinen Lebensweg beschrieben, sage ich mal. Wie bist denn du, ich sag jetzt mal, das ist vielleicht auch gerade für Nachwuchsmusiker, die uns hier zuhören, wie bist du an diese größeren Bands dann hingekommen? Du hast ja gemeint, erst hier in Ulm, relativ lokal kleiner, dann eben zu Sinner nach Stuttgart und dann irgendwann zu UDO.
Ich habe natürlich versucht, eine gewisse Qualität auf meinem Instrument bringen zu können. Und der Rest war wirklich einfach Kontakte. Also ich habe wirklich im Prinzip die ganzen Auditions, die Angebote über Kontakte bekommen eigentlich. Das war eigentlich in meiner ganzen Karriere so, dass die meisten Deals über Kontakte eigentlich gekommen sind und ich habe relativ selten eine Anzeige geschaltet oder auf eine Anzeige geantwortet und habe daraufhin einen Deal bekommen. Also das ist wirklich eigentlich immer so mehr oder weniger Word of Mouth.
Bands, du hast gesagt, du hast vor allem auch mit vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet, aber du hast auch dann schon in den 90ern begonnen, auch Soloalben rauszufeuern. Genau. War das irgendwie auch schon vorher eine Planung für dich, dass du auf jeden Fall auch als Solokünstler was machen möchtest? Weil ich sage mal, viele haben vielleicht auch die Vorstellung, gerade wenn man auch in Bands wie UDO gespielt hat, dass man doch eigentlich so, man will eine Band spielen. Das ist ja nicht unbedingt für jeden, gerade Gitarristen, auch den Schritt hin zu so einem Soloalbum.
Ja, also ich wollte eigentlich nie meinen Namen vorne drauf haben, ehrlich gesagt. Und ich bin auch jetzt ehrlich gesagt nicht der Typ, der jetzt so einen Chef raushängen muss und der jetzt vorne stehen muss und ich und alles drum und dran. Aber ich habe irgendwie jede Menge Bands gehabt und dann hat sich die wieder aufgelöst und diese hat dann nicht funktioniert, dass ich irgendwann mal gesagt habe, weißt du was, bevor ich da immer irgendwie was Neues draufsetze von irgendwelchen Fantasie-Bandnamen, dann nehme ich einfach meinen Namen und was ja nicht ausschließt, dass ich in der Zukunft in irgendeiner Band spielen werde, aber das ist einfach so mein Projekt, also mein persönliches Projekt, ich würde es mal nicht sagen, mein Hauptprojekt, aber ja, schon Hauptprojekt, was jetzt meine Stilrichtung anbetrifft.
Du hast ja gerade wir haben gerade eben jetzt schon mitbekommen, dass du jetzt auch Soloalben schon draußen hast. Welche Musikinstrumente beherrschst du selber oder was kannst du alles, sage ich mal in Anführungszeichen, musikalisch gesehen?
Musikalisch. Na gut, also Gitarre. Und wenn man Gitarre kann, kann man auch Bass, weil das sind ja 2 Saiten weniger.
Richtig.
Ich habe jetzt wahrscheinlich Bassisten verärgert, aber ich meine ganz so einfach
ist es nicht. Liebe Grüße an Dominik.
Nicht schlimm, nicht schlimm. Genau.
Es war jetzt ein kleiner Saitenhieb irgendwie so, aber wirklich, ich meine, Bass ist dann schon noch ein bisschen mehr, wenn man es richtig machen will. Klar. Ja, Gesang habe ich im Prinzip in L.A. sozusagen studiert, habe dann auch viel gespielt und Unterricht genommen und so und ja, die anderen Sachen im Prinzip, also wie gesagt, marginal Keyboards und halt Orchestration und so. Also ich produziere eben alles selber. Von dem her mache ich eigentlich alles selber. Ich programmiere halt wirklich, wie gesagt, die Loops, die Sounds und diese ganzen Sachen, die eben dazukommen, programmiere ich, aber alle anderen Sachen werden eben gespielt.
Und würdest du auch mal gerne vielleicht ein Soloalbum, ich sage jetzt mal mit einer Band im Hintergrund aufnehmen, also dass du quasi nicht deine Sounds, die du nicht selber machst fürs Album produzierst, sondern dass du wirklich sagst, hier, ich suche mir irgendeine coole lokale Band aus, gehe mit denen ins Studio und hab die quasi so als meine Band dann im Hintergrund mit dabei.
Naja, also sagen wir so, habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt jetzt gerade. Ich habe ja auf meiner neuen Scheibe, wie auf allen Scheiben, die heißen immer Andy Susemil und Super Friends, also es ist so ein bisschen so ein Wortspiel. Ich habe irgendwie irgendwann mal aus diesem Superman-Logo Supermeal gemacht und seitdem bin ich eben Supermeal. Soll es nicht irgendwie Nase hoch oder so sein, das ist einfach bloß soll ein Spaß sein, das versteht nicht jeder irgendwie, aber deswegen habe ich eben auch diese Superfriends immer dazu geholt, eben Freunde, die mitspielen, die sind halt eben die Superfriends, weil Supermeal braucht keine normalen Friends, sondern Superfriends eben, ja. Und deswegen habe ich auch eigentlich immer mein Live-Line-Up dabei. Jetzt auf der neuen Scheibe, auf der Elevation, habe ich einen langjährigen Kumpel von mir, der Andre LeBell, der hat lange Zeit mit mir in L.A. gespielt, das war der Drummer von Vinnie Vincent von KISS. Dann Markus Hassold, mein Live-Drummer, und der Alex Menichini, auch ein sehr guter Drummer. Also wie gesagt, da spielen schon wirklich richtige Schlagzeuger. Bass spielt der Andy Kemmer und der Paco Müller, also wirklich richtige Bassisten. Wir haben den Bass wirklich richtig aufgenommen. Und wenn ich von Sounds rede, dann ist es eigentlich mehr so Loops, so elektronische Sachen, die eben leicht dazu gemixt werden, die ich einfach charmant finde, 2018 irgendwie solche Sachen eben mitlaufen zu lassen irgendwie. Aber die CD als solche ist bis auf die Gitarren, die ich spiele, und also ist live eingespielt.
Okay, alles klar. Und wir haben jetzt auch schon mitbekommen, dass du schon ein bisschen länger im Business bist, auch wie gesagt schon in L.A. in L.A. gelebt hast. Wie sehr kommt das Leben, das man als Rockstar führt, an das ran, was man immer so aus Erzählungen, sage ich mal, kennt oder aus Geschichten, so dieses Sex, Drugs, Rock'n'Roll, was da vorne immer mitfährt?
Ich denke, da ist die Schere zwischen dem Hörensagen und der Realität immer weiter aufgegangen, weil ich meine, in den 70s, 80s war das bestimmt der Fall. Da waren aber ganz andere Gesichtspunkte am Tragen und da waren die Drogen auch noch besser. nee, Quatsch. Aber es geht nicht, so ein Leben zu führen und wirklich eigentlich einen Knochenjob zu machen wie das Musikbusiness. Also sagen wir, ich meine, es gibt vielleicht Leute, die können es, ich könnte es nicht. Also ich stehe morgens auf, ich laufe meine 7-8 Kilometer und dann bin ich fit irgendwie. Und wenn ich es durchmache oder wenn ich durchzeche oder zu viel trinke, zu viel Alkohol trinke, dann bin ich am nächsten Tag am Ende, da kannst du mich einpacken. Das funktioniert nicht. Also von dem her, es ist eigentlich mehr Image, würde ich mal sagen, heutzutage. Bei vielen.
Also man hat quasi als Musiker, ich sag mal, den gleichen Körper und das gleiche Grundbedürfnis nach Schlaf, auch wie der normale Bürger, der sich die CD dann letzten Endes im Laden kauft.
Auf alle Fälle, besonders als Sänger, ist Schlaf von eminenter Wichtigkeit, weil wenn du nicht geschlafen hast, dann kannst du keine richtige Gesangsperformance bieten. Also das ist wirklich...
Ja, apropos Gesangsperformance. Juhu. Ich denke, die Leute haben ja, so wie es wir auch angekündigt haben, vor allem eins im Sinn, wenn wir dich angekündigt haben, nicht, dass du uns heute was darbietest.
Ja.
Und man sollte, die Leute haben es vielleicht schon vermutet, weil wir zumindest nicht mit deinen möglichen Bandmitgliedern geredet haben. Du bist allein hier und mit einer Akustikgitarre. Und dein Album allerdings ist schon elektronisch und auch etwas rockiger. Deswegen bekommen wir heute quasi noch eine Sonder-Unplugged-Version von deinem neuen Album, genau. Elevation. Ja? Genau, und da würde ich sagen, machen wir doch, aber bevor wir quasi in den Live-Act starten, nehmen wir doch einfach ein Beispiel aus dem Album, sodass wir dann auch den Kontrast ganz gut sehen. Und ihr habt die Nummer gestern schon gehört und jetzt machen wir doch, würde mein Mikro wohl einfach entzogen, das auch mal, danke. Deswegen hören wir doch erstmal einen Song von Andys Album, und zwar, das habt ihr wie gesagt gestern schon gehört und das ist auch eine bekannte Nummer, denn es ist das einzige Cover, es ist Personal Jesus, in diesem Mal von Andy Susemihl.
Vor dem Album Elevation hast du ein deutschsprachiges Album, ein deutsches Album rausgehauen.
Genau.
Das hieß damals Alles wird gut.
Ja.
Wo oder wie groß ist der Unterschied, ein Album auf Englisch rauszubringen oder ein Album auf Deutsch rauszubringen? Jetzt, ich sage jetzt mal auf künstlerischer Ebene. Also wo bestehen da die Schwierigkeiten, wenn man sonst zum Beispiel nur Englisch macht, dann plötzlich ein deutsches Album oder auch andersrum rauszubringen?
Also es ist ja Musik und Text, ja. Und jetzt textlich finde ich es schwieriger auf Deutsch zu schreiben, weil die deutschsprachigen Hörer halt doch genauer hinhören. Mhm. Du hast irgendwie so im angloamerikanischen Raum, beziehungsweise im englischsprachigen Raum, eigentlich mehr so der erste Eindruck, der zählt, ist der Vibe vom Song. Und wenn die Leute den Vibe vom Song gut finden, dann checken sie aus, was ist es für ein Text. Und hier in Deutschland, also beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist es andersrum. Also da ist der Text ein wahnsinnig wichtiger Baustein. Also das heißt, diese Texte zu schreiben, ich wollte ja nicht irgendeinen Krampf schreiben, sondern ich wollte ja wirklich gute Texte bringen. Das war schon sehr, sehr wichtig und man wächst also damit, aber am Anfang war es schon eine Bitch, deutsche Texte zu schreiben. Und die musikalische Komponente, ich meine, ich könnte jetzt das schreiben, was mir komplett liegt, aber ich wollte natürlich auch so ein bisschen ein kommerzielles Ding haben. Natürlich hat man ganz klar noch so ein bisschen nach dem Kommerz geschielt. Ich war zu der Zeit Gitarrist von Roland Bless. Wir haben mit Unheilig getourt und ich dachte mir einfach irgendwie so, ja, ich meine, der Markt ist da, deswegen probiere ich doch einfach mal so ein Ready-Ready-Album zu schreiben. Ich habe dann auch mit so einem Radiopromoter zusammen die Songs immer hin und her geschickt und wir wollten halt wirklich Songs haben, die halt auch wirklich Airplay-friendly sind sozusagen. Na? Wobei ich mir dann habe mich nehmen lassen, 2, 3 wirkliche Rocker mit drauf zu packen, weil ich will ja keinen Schlager machen, um Gottes Willen. Ja. Ich wollte, also die Prämisse war im Prinzip gut gemachter deutscher Pop.
Ja. Also dann war die deutsche Scheibe auch gar nicht wirklich die persönlichste Scheibe in dem Fall, weil du ja gesagt hast, naja, du wirst mal was anderes ausprobieren.
Doch, die war schon persönlich, weil die Texte sehr, sehr persönlich waren. Und das Ganze, der Dreh- und Angelpunkt bzw. der Auslöser von dem ganzen Ding war ein Song, der hieß Bei dir. Und den habe ich über meine Mutter geschrieben, die damals ist mittlerweile gestorben, aber die hat damals Demenz gehabt. Und habe ich ihr gewidmet und habe da auch ein Video gemacht. Und das hat wirklich sehr, sehr Hammerresonanzen im Netz generiert. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, ich muss einfach eine deutsche Scheibe machen, ne? Weil also die Reaktionen, die waren überwältigend und deswegen dachte ich, ja, machen wir was mit deutschen Texten, mal schauen, was passiert.
Du hast ja jetzt schon ganz viel auch über deine Texte, sage ich mal, beziehungsweise über deine Musik, das ja auch sehr persönlich teilweise ist, jetzt gerade eben auch der Text für deine Mutter. Woher nimmst du denn, ich sag jetzt mal, die Inspiration für deine Musik, beziehungsweise was verarbeitest du vielleicht auch so thematisch einfach in deiner Musik irgendwo?
Es ist ganz unterschiedlich. Ich meine, Themen, die mich bewegen, ich meine, man braucht im Prinzip bloß rausgucken. Ich meine, da hat es viele Probleme, über die man schreiben kann. Und ich versuche die halt philosophisch, künstlerisch aufzuarbeiten und in irgendwelche Bildsprachen wandeln. Weil ich meine, ich denke mal, gute Lyrics, die müssen immer Bilder in den Köpfen der Zuhörer produzieren. Es muss jetzt nicht mal rational komplett Sinn machen, irgendwie, aber ich meine, wenn du schon mal ein gutes Bild zeichnen kannst, dann ist das schon mal sehr, sehr viel wert. Die besten Textbausteine, die kommen einfach, so blöd sich's anhört, wirklich auch irgendwie aus dem Nirvana angeflogen, genauso wie die besten Songs. Wenn ich mich hinsetze und will irgendwas schreiben, dann wird es meistens Bullshit. Okay. Wenn ich mich einfach frei mache und so, also zum Beispiel, ich meine, ich darf halt nicht zu faul sein, nachts aufzustehen, einfach das iPhone oder so anzuschmeißen, wenn ich eine gute Song-Eingebung habe. Das sind eben die besten Sachen. Oder wenn du irgendwie rumsitzt am Flughafen oder sonst irgendwie und hast irgendwie so ein Wortfetzen oder ein Melodiefetzen und so, dann nehme ich das meistens auf und das sind dann meistens die Sachen, die dann so am zielführendsten sind, irgendwie, was jetzt gute Songs anbetrifft.
Andy Susemi live hier in der Ulmer Freiheit bei Radio Free FM. Und das war jetzt das Lied Aeroplane aus dem aktuellen Album, März 2018 erschienen. Elevation ist der Name. Genau. Und wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über deine Inspiration beim Texten, beim Melodien finden für die Stücke gefunden. Und da hast du gemeint, dass du auch teilweise am Flughafen sitzt und dir da Ideen kommen. Das dürfte jetzt wahrscheinlich so eine Flughafenidee gewesen sein, oder?
Ja, also das geflügelte Wort war hier jetzt gerade Faith is an Aeroplane. Irgendwie so. Also wenn der Glaube ist einfach irgendwie das alte Sprichwort so sagt, der Glaube versetzt Berge. Ich habe es halt umgemünzt in Faith is an Aeroplane. Das ist ein bisschen moderner ausgedrückt. Und ich glaube einfach, mit dem Glauben kommen wir einfach in die Sphären, wo wir einfach sicher sind, sozusagen. Das soll der Song im Prinzip sagen. Also, durchhalten, Jungs.
Das schaffen wir. www.freefm.de